louvo da santidão e santidade, dass wir wieder hier sein dürfen, um anzubieten und uns neu segnen zu lassen. Wir alle stehen noch unter dem Eindruck von gestern Abend, von den Wegen, die wir nicht verstehen. Ich habe hier das, was Geschwister Hornschein mitgefahren ist, erwähnt. Wir haben uns die vergangenen Jahre in Erinnerung zurückgerufen und werden nie vergessen, was Gott an vielen getan hat. Bis ans Ende werde ich daran festhalten, dass alle Angriffe des Feindes als solche erkannt werden müssen und dass wir immer zwischen Gott und dem Feinde unterscheiden müssen, aber den Menschen Mensch sein lassen müssen bis ans Ende. Wir alle, und davon wird sich keiner freisprechen können, müssen ein irdisches Leben durchgehen. Keiner wird gefragt, wie groß oder wie klein er sein möchte. Keiner wird gefragt, ob er blond oder dunkel sein möchte. Keiner wird gefragt, wie lange er leben darf, wo er geboren werden möchte. Das ganze Leben läuft nach einer göttlichen Ordnung ab. Keiner wird nach Dingen gefragt, die er selber gar nicht bestimmen kann, die von Gott bestimmt werden. Und es kann passieren, dass Menschen, mit denen Gott etwas vorhat, sogar noch tiefere Wege gehen müssen wie andere, denen es auf Erden wohl geht. Und nehmt besonders die Reichen, die sich alles leisten können. Die gehen doch nicht zum Arzt. Der Arzt kommt zu ihnen, aber nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie Partys feiern würden. Es geht ihnen wohl. Und der Psalmist sagt an einer Stelle, als ich das Tun der Gottlosen betrachtete, er wurde damit nicht fertig. Und plötzlich heißt es, als ich ins Heiligtum ging und ihr Ende ansah. Das ist die Sache. Nicht, dass wir eine Zwischenbilanz ziehen, sondern dass wir das Ende betrachten, denn das Ende wird gekrönt werden. Und dann haben sich alle Prüfungen, durch die wir hindurchgehen mussten, gelohnt. Würden wir jetzt die Bibel aufschlagen und die Männer Gottes betrachten, die durch so viel Leid und Elend hindurchgehen mussten, bis hin zu Hiob, der zum Spott aller wurde. Aber das Ende war herrlich. Und Gott hat mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt. Wir haben, und ich hab's ja persönlich durch einen Telefonanruf getan, und haben unseren Geschwistern unsere innige Anteilnahme ausgesprochen. Und das habe ich für uns alle getan, in der Hoffnung und Überzeugung, dass wir es alle aufrichtig und ehrlich meinen. Und ihr denkt an das eine Beispiel, das Bruder Brenim gab. Er sagte, wir als Kinder haben auch untereinander manches ausgetragen, und zwar im Hinterhof. Aber wenn es dann doch soweit war, dann hielten wir zusammen. Und wenn uns nichts anderes zusammenbringen wird, dann bestimmt ein kleiner Teil der Verfolgung, durch den wir hindurchgehen werden. Und dann wird alles andere von gar keiner Bedeutung mehr sein. Da wird niemand mehr meinen, ich habe Recht und der hat Unrecht und so weiter. Da werden wir froh sein, wenn wir noch einander haben und dem Herrn gemeinsam vertrauen können. Es sind einige schwere Fälle, die ich im Laufe meiner gläubigen Zeit miterlebt habe. Aber vor dem hat ja Bruder Branham wohl eine der schwersten Schläge über sein eigenes Leben ergehen lassen müssen, als die Flut über die Ufer des Ohio-Flusses ging und seine Sharon Rose, die Tochter, heimgerufen wurde und seine Frau. Es war für ihn ein Schlag, und er sagte wörtlich, der Teufel stellte sich neben mich und sagte, du hast den Leuten erzählt, dass Gott Liebe ist. Du hast den Leuten erzählt, dass er eine Hilfe in der Not ist. Und so ging das weiter. Und Bruder Branham sagte, ja, das habe ich getan. Plötzlich kommt er zu sich und denkt, mit wem führe ich hier das Gespräch? Und sagte, Satan, weiche hinter mich. Es ist nun einmal so in unserem Leben. Auch das hat er sich nicht aussuchen können und wir alle nicht. Ich denke, ich sehe meinen geliebten Bruder Alfred Borg dort. Als eure Tochter damals im Sterben lag, es hat mich innerlich so zerrissen. Und ich kam vor den Herrn. Ich sagte, treuer Gott, 3 Söhne haben sie, nur eine Tochter. Lass meinen Geschwistern die Freude und das Glück, dass sie die Tochter behalten können. Und wenn ich je von ganzem Herzen bat, dann war es damals. Und wir haben nachher nicht mit Gott rechten dürfen, als trotz aller Gebete keine Hoffnung auf Leben bestand. Und die Tochter wurde ihnen genommen. Eine Prüfung, die sehr schwer war, vielleicht mehr als das. Und trotzdem haben wohl unsere Geschwister auch nicht mit Gott gerechnet oder mit ihm gehadert, sondern haben sich in den Willen Gottes eingefügt. Und ich denke auch heute an unsere lieben Geschwister Novak, die ihren Sohn verloren haben. Was Menschen in solchen Situationen durchmachen, das können wir nur entfernt begreifen. Wir alle können sagen, wir verstehen und wir fühlen und so weiter. Aber wir verstehen und fühlen sehr wenig. Wer es richtig fühlt, ist der, den es trifft. Alle anderen können nur ihr Bestes dazu beitragen. Und jetzt natürlich, als die jüngste Tochter unserer Geschwister Hornscheid genommen wurde nach einem Autounfall, hat's mich wieder getroffen. Und wir alle können nichts daran ändern. Wir haben nur einen Wunsch, dass Gott mit uns, mit jedem Einzelnen zurechtkommt. Und wenn es manchmal durch schwere Prüfungen hindurchgeht, dass es sich am Ende erweisen könnte, dass wir diese Prüfungen bestanden haben. Darauf kommt es an, nicht nur durch die Prüfung zu gehen, sondern die Prüfung zu bestehen. Mit Gott kann jeder hadern und jeder kann mit ihm eine Auseinandersetzung führen, aber sie wird nichts bringen. Wichtig ist, dass wir sagen können, Herr, du weißt, warum es geschieht. Und noch wichtig ist, dass wir alle füreinander und miteinander aufrichtiges und tiefes Leid empfinden. Das steht in der Bergpredigt. Aber nicht nur, dass wir es betrachten, sondern dass es durch unser Leben Realität werden kann. Wir haben gestern Abend einiges aus der Heiligen Schrift gelesen und schon jetzt wieder im Einleitungswort aus Galater 6. Und wenn wir so die Zeugen der Heiligen Schrift, die Propheten und die Apostel betrachten, auch ihr Weg war nicht leicht, aber sie trugen edlen Samen und haben ihn für diejenigen zurückgelassen, die bereit waren, ihn aufzunehmen. Auch der erste Vers ist sehr wichtig. Liebe Brüder, wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht und gibt Acht dabei auf dich selbst, damit du nicht auch in Versuchung gerätst. Es gibt in der Gemeinde eine Ordnung. Vielleicht haben wir das in den vergangenen Jahren nicht begriffen. Aber wer die Predigt über die Gemeindeordnung wirklich liest, der wird begreifen, dass Gott eine Ordnung hat. Und dass das eine Verantwortung für alle in der Gemeinde besteht. Und jeder, und ich sage das heute mit einem wehmütigen Herzen, jeder, der sich vom Gemeindeleben zurückzieht und meint, er könne es im Alleingang oder sogar im Zuge gegen andere das Ziel erreichen, ist schon jetzt betrogen und geht betrogen in die Ewigkeit. Ich hoffe, dass das nicht verletzt. Und sollte das der Fall sein, dann hoffe ich, dass genügend Balsam im Worte Gottes ist und dass wir es trotz allem, trotz aller Schärfe des Wortes begreifen, wie gut Gott es mit uns meint. Ein Mensch, der zur Gemeinde gehört, kann nicht einfach den Hut nehmen, wie niemand aus der Familie aussteigen kann. Tut er's, dann tut er's in innerer Rebellion. Und wann haben wir's erlebt, etwa vor 40 Jahren, dass Kinder ihre Elternhäuser verließen und selbstständig werden wollten? Habt ihr das vor 100 Jahren gehört? Oder vor 50? Oder noch vor 20? Jeder wusste, was eine Familie bedeutet, was ein Haus ist, ein Elternhaus. Aber wenn wir so die letzten Jahre betrachten, jeder will selbstständig sein. Keiner will sich mehr unterordnen. Die Kinder dürfen den Eltern alles sagen, die Eltern den Kindern nichts. Die Dinge haben sich doch alle gewandelt. Und das hat sich auf die Gemeinde des lebendigen Gottes übertragen. Wer hat dem Zeitgeist standhalten können? Ist nicht alles mitgerissen worden? Und wenn wir darüber nachdenken, geliebte Schwestern, in welch einem Ernst gerade euch durch die Botschaft Gottes in dieser letzten Zeit das Wort aus dem Munde des von Gott gesandten Propheten gebracht wurde. Und dann muss dieser Mann sagen, jedes Jahr, wenn ich hierher zurückkomme, stelle ich fest, dass sie sich weiter vom Worte Gottes entfernt haben. Trotz der mächtigen Predigten und der göttlichen Bestätigung, wie sie seit den Tagen Jesu auf Erden nicht war, standen diese Menschen unter einem anderen Einfluss. Und erhaben mit einem Lächeln, konnten sie sagen, der hat mir nichts zu sagen, ich tue, was ich will. Und gingen dann ihres Weges mit einem Halleluja, sprachen auf dem Nachhauseweg noch in Zungen, um sich dadurch zu bestätigen, dass sie ja mit Gott in Ordnung sind. Und das ist, lass mich heute sagen, der große Betrug auch in dieser Zeit. Gaben und ihr Gebrauch hat mit deiner Stellung zu Gott nicht viel zu tun. Wisst ihr, wovon es abhängt? Nämlich damit, ob wir uns dem Worte Gottes unterordnen können, unseren Platz einnehmen und mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Darauf kommt es an. Und da nun einmal schon der Galaterbrief wieder gelesen wurde, lasst mich euch das hier aus Galater 3 lesen. Galater 3 von Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, da euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist, als Gekreuzigter. Erst stellt ihr das mal in den Raum. Wer hat euch bezaubert? Eine Bezauberung ist ja kein biblischer Akt, keine göttliche Handlung, sondern Feindesmächte waren eingedrungen und die Leute meinten immer noch, alles sei in Ordnung. Und das waren keine Anfänger im Glauben, sondern geistgetaufte Menschen. Und das lese ich euch jetzt aus der Heiligen Schrift. Vers 2. Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? An diese Menschen, an die der erste Vers gerichtet ist, wurde auch der zweite gerichtet. Und es gibt noch heute genügend Menschen, die sagen, ich bin geistgetauft, ich rede in Zungen und so weiter. Ich bin mit Gott in Ordnung. In Ordnung ist nur der mit Gott, der mit seinem Worte übereinstimmt. Eine andere göttliche Ordnung gibt es nicht. Er hat alle Dinge gemäß seinem Worte geordnet. Das Haus, die Familie, die Gemeinde, überall finden wir die göttliche Ordnung. Und dann sogar in Vers 5 wird uns gesagt, der euch also den Geist vermittelt und Wunderkräfte in euch wirkt, aufgrund von Gesetzeswerken oder infolge der Predigt vom Glauben. Wir haben schon gestern Abend über dieses Thema gesprochen, dass Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Und dass er die Verheißung gab, ich möchte auch diesen Vers vielleicht noch einmal lesen, Galater 3, Vers 14. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen können. Paulus hat sich damals mit Gnade und mit Gesetz auseinandersetzen müssen. Die Menschen haben weder das eine noch das andere verstanden. Sie haben, und ich werde vielleicht das Wort aus Römer 7 lesen, sie haben nicht begriffen, dass selbst das Gesetz, wenn es uns von Gott in seine Bedeutung gezeigt wird, geistlich ist. Und noch nicht einmal ein toter Buchstabe. Zum toten Buchstaben haben es die Menschen gemacht, weil ihnen die Offenbarung und Sinn und Zweck des von Gott gegebenen Gesetzes nicht aufgegangen sind oder ist. Lasst mich lesen. Römer 7, Vers 14. Wir wissen ja, dass das Gesetz geistlich ist. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Wir wissen ja, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin von fleischlicher Art unter die Sünde verkauft. Ja, mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich, denn ich vollbringe nicht das, was ich will, sondern tue das, was ich hasse. Wenn wir jetzt Vers 7 lesen, Römer 7, Vers 7, was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Sünde? Nimmermehr. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Denn ich hätte auch von der bösen Lust nichts gewusst. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Was und worum geht es hier? Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Aber ehe Gott diesen Segen, den er durch Abraham verheißen und verwirklichen wollte, es tun konnte, musste ja erst einmal der Fluch weggenommen werden. Hören wir alle noch gut zu? Erst musste der Fluch weggenommen werden, ehe der Segen offenbar werden konnte. Denn Fluch und Segen, Leben und Tod, Licht und Finsternis können nicht zur gleichen Zeit da sein. Aber der Fluch konnte ja nur durch das Gesetz kommen, genauso die Strafe und der Tod sowie die Übertretung als Folge des Gesetzes. Und daher hat Gott das Gesetz durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Aber dass kein Mensch, auch nur im Geringsten, in der Lage ist, allem, was im Gesetz Mose geschrieben steht, nachzukommen, das brauchen wir uns heute hier nicht noch deutlich vor Augen zu führen. Das wissen wir alle ganz genau. Das Gesetz ist ja auch nicht dazu gegeben worden, dass du dich jetzt anstrengen sollst, um ein braver Mensch zu werden. Das Gesetz ist knallhart dazu gegeben worden, um dir und mir klarstens vor Augen zu führen, dass wir gar nicht imstande sind, vor Gott zu bestehen, sondern dass wir Übertreter seines Wortes und seines Gesetzes sind. Und daher haben wir die Möglichkeit bekommen, vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, hier bin ich, dein Wort, dein Gesetz hat mich überführt. Und dann begreifen wir auch, dass Christus gekommen ist, um den Fluch, der durch das Gesetz auf uns kam, wegzunehmen. Seht, das steht ja hier im gleichen Zusammenhang in Galater 3. Wir haben das auch schon gestern kurz gestreift. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden durch Christus Jesus zuteil werden. Hier haben wir zusammengefasst den Heilsratschluss Gottes. Die Verheißung und den Bund hat Gott mit Abraham aufgerichtet. Aber es musste, wie ich eben schon sagte, der Fluch und die Sünde, die Übertretung, das von Gott getrennt worden sein, musste aufgehoben werden und die Verbindung mit Gott musste wiederhergestellt werden. Aber beides ist durch Christus geschehen. Er ist für uns zum Fluch geworden und für uns zum Segen geworden. Beides. Stimmt's oder nicht? Erst hat er doch unseren Fluch auf sich genommen, damit wir seines Segens teilhaftig werden können. Wenn man dann manchmal bedenkt, dass Menschen über das Gesetz schreiben und versuchen klarzumachen, dass Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Ja, das stimmt. Aber sie haben noch nicht begriffen, dass der ganze Inhalt des Wortes Gottes geistlich ist und geistlich gesehen und verstanden werden muss. Wenn wir es hier lesen, wir wissen ja, dass das Gesetz geistlich ist. Wenn wir irdisch darüber nachdenken, dann hat Gott gesagt, du sollst und du sollst nicht und du sollst nicht. Die Gebote und die Gesetze wurden erlassen. Was finden wir daran geistlich? Erst dann, wenn uns durch den Geist Gottes gezeigt wird, dass Gott diesen Weg wählen musste, um uns den verlorenen Zustand überhaupt zeigen zu können und die Notwendigkeit der Rettung vor Augen zu führen. Deshalb hat er dieses alles getan, um in seinem Fleischesleibe die Sünde zu verurteilen, aufzuheben. Ja, unser aller Schuld und Sünde ist auf ihn gelegt worden, damit wir Frieden hätten. Hier steht's weiter in Römer Kapitel 9 von Vers 24. Als solche hat er auch uns berufen, und zwar nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er ja auch bei dem Propheten Hosea sagt, ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen Geliebte beilegen. Und es wird geschehen, an dem Orte, wo zu ihnen gesagt worden ist, ihr seid nicht mein Volk. Dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Man könnte auch hier noch weiterlesen. Was ist unter dem Glauben zu verstehen, der dem Abraham geschenkt worden war, aufgrund der Verheißung, die er empfing? War der Glaube eine Sache, die noch unklar in der Luft hing? Oder war es schon eine von Gott geschlagene Brücke über den Fluss. Manchmal meine ich, haben wir als Gläubige auch noch nicht ganz begriffen, was Glaube in den Augen Gottes bedeutet. Glaube bedeutet nicht, dass ich zum Jordan gehe und mir dann vorstelle, hier ist eine Brücke, die ich eines Tages beschreiten und dann den Fluss überqueren werde. Es ist nicht ein Konzept, das noch nicht Realität wäre, das in der Luft hängt, das einmal sein würde, sondern wir kommen zum Jordan und sehen die fertige Brücke und kümmern uns über nichts, sondern gehen hinüber auf die andere Seite. Der Glaube, der aus dem Worte Gottes kommt, ist doch mit der göttlichen Realität verbunden. Und die Brücke ist doch geschlagen. Die wird nicht durch meine und durch deine fromme Vorstellung erst gebaut, sondern von Gott aus ist doch alles schon fertig. Und das müssen wir begreifen. Wenn dem nicht so ist, dann weiß ich nicht, dann werden wir nicht wie Abraham ausziehen können. Und er bekennt ja, oder die Schrift sagt es, ohne zu wissen, wo er hinzugehen hat. Aber er hat doch dem vertraut, der den Weg bestens kannte. Für ihn war es menschlich gesehen, wenn ihn ein Nachbar gefragt hätte, wohin gehst du jetzt? Und er hat gesagt, in das Land, das Gott mir verheißen hat. Und der hätte weiter gefragt, wo ist dieses Land? Nun, das weiß ich nicht. Dann hätte der ihn schon ganz schön angeschaut. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Der ihn gerufen und der ihm die Verheißung gab, der wusste doch, wo das Land ist. Und er wusste doch, wie er ihn zu führen hat. Dasselbe trifft auf uns alle zu. Wenn mich jemand fragen würde, was wird morgen geschehen, was wird uns dieser Monat oder dieses Jahr noch bringen, dann muss ich hier vorne sagen, ich weiß es nicht. Aber wir wissen doch und kennen den, der uns gerufen hat, der uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat. Wie der im Einzelnen aussieht, darüber gibt sein Wort uns Aufschluss und wohl denen, die sich dem Worte Gottes fügen und alle eigenen Meinungen beiseite legen können. Gottes Wort und unsere Ansichten haben nichts gemeinsam. Genau wie die Menschen damals und bis heute noch nicht Gesetz und Gnade und die Bedeutung dieser beiden Begriffe verstanden haben, so geht es auch mit all den anderen biblischen Dingen. Es wird über viel gesprochen und geschrieben, ohne die göttliche Erleuchtung und Hineinführung in das, was Gott in seinem Worte schon geoffenbart hat. Ihr habt sicherlich die Predigt schon gelesen oder werdet sie lesen. Wir haben es in jedem Fall übersetzt. Da ist Bruder Branham, ich habe es in jedem Fall gelesen, da geht Bruder Branham mit einigen Brüdern zu einem besonderen Vortrag und hört den Mann über den Antichristen sprechen. Und der Mann spricht und legt dar, wenn ich es recht in Erinnerung habe, das wird also ein Koloss von Gestalt sein und dem wird dann so eine Spritze verpasst. Und dann ist das ein großes Ding, der macht einen Schritt und hat einen ganzen Häuserblock auf einmal überschritten. Und das wird dann dieser Weltregent sein. Und dann sagt Bruder Branham, das war nun ein Mann voll des Heiligen Geistes, ohne im Geringsten zu ahnen oder zu wissen, worum es bei dem biblischen Antichristen überhaupt geht. Und da kommen wir könnten Punkt für Punkt durchnehmen. Nicht der Anspruch, ich habe den Geist, zählt. Ich wünschte, und ich sage auch das mit aufrichtigem Herzen, ich wünschte, dass wir alle in Kürze eine biblische Geistestaufe erleben. Ohne die biblische Geistestaufe wird keiner das Ziel erreichen, er sei, wer er ist. Das muss auch einmal ganz deutlich gesagt werden. Aber was nützt Millionen die biblische Geistestaufe, wenn sie an dem verheißenen Worte Gottes für diese Zeit vorübergehen und sie gehen ihre eigenen Wege und wollen sich vom Geiste Gottes weder strafen noch zurechtbringen lassen. Sie wissen alles schon besser, wie Gott es ihnen durch den Mund eines Propheten oder durch sein Wort sagen könnte. Ich hab's immer wieder betont. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir den Geist haben, sondern dass der Geist uns hat. Dass er uns hat. Dass wir nicht nur ihn besitzen, sondern dass er uns besitzen könnte. Wenn wir noch andere Stellen der Heiligen Schrift hinzuziehen wollten, Römer 4 zum Beispiel von Vers 13, hier steht, denn die Verheißung, die Abraham oder sein Samen empfangen hat, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist ihm nicht durch das Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die Gesetzesleute die Erben sind, so ist damit der Glaube entleert und die Verheißung entkräftet. Denn das Gesetz bringt Zorn zustande. Wo dagegen kein Gesetz ist, da gibt es auch keine Übertretung. Deshalb ist es an den Glauben gebunden. Es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe. Und zwar nicht nur für die, welche es aufgrund des Gesetzes ist, sondern auch für die, welche wie Abraham glaubt, der ja der unser aller Vater ist, nach dem Schriftwort zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt. Vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. So war es bei Abraham. Keine Ungewissheit, sondern Glaubensgewissheit im tiefsten Inneren überzeugt, dass Gott seine Verheißung und sein Wort einlösen wird und dass er ihm voll und ganz vertrauen kann. Wir sehen aber gerade bei solchen Menschen einen Charakterzug, den man bei anderen nicht findet. Und ich gestatte mir heute, einen Vergleich zu ziehen. Als Lot in Not geraten war und mit einer Beute der Kriegsleute wurde, was tat Abraham? Abraham gebot als seine Kriegsleute auf und ist hinter den Feinden her, bis er Lot wieder frei gekämpft und zurückgebracht hatte. Kennen wir alle die Geschichte? Kennen wir sie alle? Hätte Lot für Abraham das Gleiche getan? Ich weiß es nicht. Das weiß nur Gott. Aber hier sehen wir eins. Ein Mensch, der von Gott begnadigt ist, wird nicht tatenlos sitzen und noch sein Urteil geben und sagen, joch, ich habe mir ja schon immer gedacht, der gehört nicht zu den Auserwählten und der ist sowieso immer schon so ein bisschen daneben gewesen. ich bin froh, dass der jetzt weg ist. Wer eine solche Einstellung in seinem Herzen hat, der ist wie Lot schon längst gefangen, weggeführt worden, ohne es zu wissen. Menschen, die wie Abraham von Gott begnadigt, erwählt, die Verheißung empfangen haben, die wissen, was sie ihrem Gott und ihren Mitmenschen schuldig sind. Und ihr habt nie gehört, dass ein Abraham oder ein David oder irgendeiner der wirklich begnadigten Männer Gottes, mit denen der Herr war, die Verheißungen empfangen hatten, dass sie irgendeinem anderen auch nur ein Haar gekrümmt haben. Saul war gegen David, aber David war doch nicht gegen Saul. Ist das so oder nicht? Man muss das einmal ganz klar sehen und trotzdem jedes Urteil dem Herrn überlassen. Da ist Saul gerade in einer unangenehmen Situation und darin so vertieft, dass er nicht einmal hört, dass David ihn schon beim Mantelzipfel gepackt hat und holt noch das alte Messer heraus oder den Speer und schneidet ihm den Mantelzipfel ab, während Saul voll beschäftigt war. Und was war's? Er zog davon. Und hinterher hatte ihm den Zipfel zeigen können und sagen, mein Freund, in meiner Hand bist du gewesen, aber ich habe nur von deinem Mantelzipfel eben mal ein Andenken mitgenommen, dass du weißt, dass ich da war. Er hat die edle Gesinnung von Gott ins Herz gelegt bekommen und hat sie in der Tat unter Beweis gestellt. Jeder Mensch, der die Gnade Gottes persönlich erlebt hat, wird nie eine Situation ausschlachten, um den anderen in seinen eigenen Dreck hineinzutun, sondern er wird die Gnade vor dem Angesicht Gottes haben und sagen, wenn begnadigt, dann wer kann sich dessen rühmen, sondern jeder weiß, dass er, und das wusste Abraham und alle Knechte Gottes, ja gar nichts gewesen wären, und wir würden heute von ihnen gar nichts lesen, wenn sich Gott mit ihnen nicht befasst hätte. Warum lesen wir nichts mehr von Nahor und Tara, dem Vater Abrahams und dem Bruder Abrahams? Warum ist von ihnen nichts geschrieben? Weil sich Gott mit ihnen nicht befasst hat. Gott nahm den Abraham, er hat ihn als treu erfunden, hat sein Herz geprüft und hat mit ihm den Bund aufgerichtet, ihm die Verheißung gegeben und gesagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Bis zum heutigen Tage ist das so. Wem Gnade widerfahren ist von Gott, der übt Gnade mit allen Menschen. Wem Barmherzigkeit von Gott widerfahren ist, der übt mit allen Menschen Barmherzigkeit. Und wer Vergebung von Gott empfangen hat, der vergibt einem jeden, wie Gott ihm in Christus Jesus vergeben hat. Und wer das nicht kann, der muss noch heute zum Altar kommen und seine Knie und sein Herz vor Gott beugen, ganz gleich, was es sein mag, und den Herrn darum bitten, dass er's schenke. So sieht die göttliche Realität aus. Nicht Rechthaberei, nicht durch die Lande ziehen und dies und jenes tun, verbreiten und dergleichen mehr, sondern für uns alle gibt es doch nur eine Stätte der Begegnung mit Gott. Und die ist nicht irgendwo, sondern zu den Füßen Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Dort, wo Gott uns begegnete, können wir ihm allein begegnen und sonst nirgends. Und Paulus hat deshalb ja an die Galater geschrieben. Woher kommt es nun? Meint ihr, dass ihr den Geist bekommen habt durch Gesetzeswerke oder aufgrund der Predigt des Glaubens und dann auch der Wunderkräfte in euch wirkt? Geschieht das durch die Werke des Gesetzes oder infolge der Predigt vom Glauben? Wenn wir das auch begriffen haben, dass Gott die Werke, die wir tun, ja gar nicht annehmen kann. Sie sind menschlich, fleischlich, wir haben auch das gehört. Wer fleischlich gesonnen ist, wer menschlich gesonnen ist, der kann Gott nicht gefallen. Da gehen wir zurück zu den ersten beiden, die Gott ein Opfer dargebracht haben. Kain und Abel oder Abel und Kain. Abel brachte Gott ein Opfer dar. Durch Offenbarung, durch Glauben, durch Hingabe. Er wusste, worum es geht. Kain war irdisch gesonnen, fleischlich gesonnen, menschlich gesonnen und überlegte, was er zu tun hätte. Und er tat danach, aber Gott schaute sein Opfer nicht an. Auch das ist uns im Einleitungswort gelesen worden. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr dadurch das Gesetz Christi erfüllen. Heute bürdet einer dem anderen so viele Lasten auf und sieht ihn darunter zusammenbrechen und bürdet ihm noch mehr auf. Und dann, wenn derjenige zusammenbricht, ist alles in Ordnung. Dann feiert man den Sieg. Dann hat sich die Sache ja gelohnt. Und dann muss Gott uns allen Gnade schenken. Hier ist es doch schwarz auf weiß. Traget einer des anderen Lasten. Paulus sagt, wo würde jemand Leid zugefügt? Und ich würde nicht Trauer empfinden. So muss es doch mit uns allen sein. Aber wann wird es so sein? Wenn die Glieder miteinander so verbunden sind, wie all unsere Glieder an unserem Leibe. Wenn diese göttliche Verbindung nicht da ist, wenn alles hier tot wäre, dann könnt ihr mir den ersten Finger abreißen, ich spüre ja gar nichts, und den zweiten, die Hand, alles. Und dann ist die Sache in Ordnung. Aber wenn Leben darin ist, wenn das eine Glied mit dem anderen noch verbunden ist, ja, welch einen Schmerz müsste man da ertragen? Diese göttliche Verbundenheit in dem Leibe des Herrn, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, muss am Ende so da sein, wie sie am Anfang war. Diese völlige Erlöserliebe unseres Gottes, die Verbundenheit mit Gott und untereinander muss da sein. Alles andere ist Betrug, alles andere ist eine fromme Fassade. Und die Realität sieht dann ganz anders aus. Oh, dass Gott sich unser aller noch einmal erbarmen möchte. Ich habe es hier wohl vor kurzem gesagt, ein frommes Gesicht, fromme Sprüche und vielerlei mehr wird keinen Menschen in die Herrlichkeit hinübernehmen. Gott will durch das Wort, durch den Geist, durch das Blut ein völliges Werk in uns allen tun. Und wenn dann trotzdem noch jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dann bringen die Geistesmenschen, ja, wo sind sie denn? Wo sind die Geistesmenschen? Hier wird gesagt, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Haben wir Geistesmenschen getroffen? O Gott, nach so vielen Jahren des Gläubigseins, welch eine traurige Bilanz müssen wir ziehen, wenn wir ganz ehrlich und ganz aufrichtig sind und uns selber und andere nicht täuschen wollen. Welch eine traurige Bilanz müssen wir ziehen. Heute ist alles andere zu finden, nur nicht Geistesmenschen. Und damit sind diejenigen gemeint, die aus dem Geiste Gottes geboren, mit dem Geiste Gottes erfüllt, die die Frucht des Geistes an sich tragen, mit sich tragen, dass sie den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut, Sanftmut ist eine der 9 Geistesfrüchte aus Galater 5. Gott will eine Geistesgemeinde haben. Und sie wird immer noch, als Mensch werden wir immer noch hier auf Erden sein. Aber wir werden die Gesinnung Jesu Christi haben. So bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei auf dich selbst Acht, damit du nicht auch in Versuchung gerätst. Und danach steht der Vers, traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr dadurch das Gesetz Christi erfüllen. Den Geist der Sanftmut walten lassen. Und alle, die aus Gott sind, werden sich zurechtbringen lassen. Es gibt noch genügend, die vielleicht zurechtbringen möchten, aber selber zurechtgebracht werden müssten. Und auch das hier. Jeder prüfe aber sein eigenes Werk. Und dann mag er für sich allein zu rühmen haben. Wenn jemand meint, er habe Grund zum Rühmen, dann soll er sich irgendwohin begeben, wo ihn kein Mensch sieht und hört. Dann kann er sich ja rühmen, bis er es nicht mehr tut. Aber nur noch für sich, vor keinem anderen. Wer würde es wagen, als gläubiger Mensch, sich vor einem anderen zu rühmen, das und das habe ich geleistet? Wir alle sind zu kurz gekommen und mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Jeder prüfe aber sein eigenes Werk, und dann mag er für sich allein zu rühmen haben, aber nicht den anderen gegenüber, denn ein jeder wird an seiner eigenen Last zu tragen haben. Welch wunderbare Worte insgesamt, auch der 9. Vers ist ja so wunderbar. Lasst uns aber nicht müde werden, das Rechte zu tun, denn zu seiner Zeit, nicht zu unserer, nicht wann du meinst, dass jetzt schon geerntet werden kann, sondern zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und deshalb kommen wir ja zusammen, um einander im Glauben zu stärken, um einander Handreichung zu tun, um auferbaut zu werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde und Gott die Möglichkeit zu geben, mit uns allen das Ziel zu erreichen. Lasst uns aber nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Luther sagt da, ohne aufzuhören. Natürlich, wenn wir nicht ermatten, werden wir ernten, ohne aufzuhören. Darum wollen wir so, wie wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, besonders aber den Glaubensgenossen. Und auch da kann es passieren, dass Menschen, denen man das Beste tun möchte und tut, dass es immer noch nicht recht ist. Es bedarf einer Umgestaltung im tiefsten Inneren unseres Herzens. Wer recht ist in seinem Herzen, wird alles recht verstehen. Wer verkehrt ist in seinem Herzen, der wird das Gesetz verkehrt verstehen und die Gnade verkehrt verstehen. Das Alte Testament und das Neue, die Belehrung, die in dieser Zeit ausging, das Verständnis, muss einem jeden von Gott ins Herz hineingelegt werden. Und das ist mein Wunsch für mich und eigentlich mein Gebet, dass wir es alle durch die Gnade Gottes empfangen und erleben. Uns dessen bewusst, dass Gott 430 Jahre vor dem Gesetz den Bund mit Abraham aufgerichtet, ihm die Verheißung gegeben hat und gesagt, in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet. Dem Mose hätte nie sagen können, in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet. Mose, der Gesetzesüberbringer, der uns alle von der Sünde und von der Strafe zu überführen hatte, wie ein Gerichtsvollzieher, der käme, so musste ein Mose dastehen, um den Menschen von Gott aus vor Augen zu halten, damit wir all unsere Übertretungen erkennen und dann zum Herrn kommen, der unser Retter geworden ist in Jesus Christus, unserem Herrn. In den Tagen Abrahams gab es noch kein Gesetz und somit gar keine Übertretung. Und Gott hat diesem Manne die Verheißung gegeben, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Warum? Weil er Gott glaubte. Ihr Lieben, Gott zu glauben ist mehr als an Gott glauben. An Gott glauben viele, aber ihm Glauben zu schenken, ist eine ganz andere Sache. Wir wollen Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben, einer des anderen Lasten tragen, wollen uns Gnade schenken lassen von Gott, mit dem Geist der Sanftmut einander zu dienen. Und ich bin überzeugt, der Herr wird seinen Weg mit uns allen haben. Und wir werden ihn darum bitten, uns umzugestalten, neu zu machen und uns dann durch seinen Geist zu leiten. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herzlichen Dank für dein teures und heiliges Wort, welches du heute Morgen an uns alle neu gerichtet hast. Und auch ich besonders, Herr, möchte dir danken aus der Tiefe meines Herzens, denn auch zu mir hast du geredet, Herr. Ich komme zu dir, so wie ich bin, Herr. Du kennst mein ganzes Herz, du kennst mein ganzes Leben. Und ich bitte dich inständig, Herr, nimm alles heraus, Herr, aus meinem Herz und aus meinem Leben, Herr, was dir nicht wohlgefällig ist, o Herr, und was vor dir nicht bestehen kann, o Herr. Ich bitte dich aus der Tiefe, Herr. Herr, ich bin getroffen durch dein Wort heute Morgen, Herr. Herr, ich sage dir Dank für dein Wort, Herr, dass dein Wort noch ausrichtet, wozu du es gesandt hast, Herr. Ich bete dich an, ich beuge mich tief vor dir, Herr. Und wir alle, Herr, möchten uns beugen, Herr, in Tiefe, Herr, und möchten dich bitten um Gnade, Herr, und um Erbarmen. Sei mir gnädig, sei uns allen gnädig, Herr. Herr, du redest noch, Herr, und wir wissen, dein Wort kehrt nicht leer zurück, Herr. Treuer Gott, schaffe in mir etwas, Herr, was dir wohlgefällig ist. Herr, dass es so stehen möchte mit mir, wie es dein Wort verlangt, Herr. Herr, noch ist es nicht in allen Stücken so, aber ich glaube es jetzt, Herr, dass du Gnade schenkst, o Herr, in dieser Stunde, an diesem Morgen, Herr. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Dank und die Anbetung in Jesu Namen. Halleluja. Amen.